Bevor wir gemeinsam an den Tisch des Herrn gehen und diese Feier zusammen ja hier verbringen, möchte ich uns einige Gedanken zum Abendmahl heute weitergeben. Abendmahl oder bekannt als das letzte Abendmahl oder einige sagen dazu Herrenmahl. Eine Feier, die viele Denominationen verbindet. Ein Element, was in vielen Kirchen ein fester Bestandteil ist und eine sehr große Bedeutung hat. Es gibt Gemeinden, die sagen, wir feiern nichts anderes bei uns als nur das Abendmahl. Das ist das Einzige, was der Herr selbst ins Leben gerufen hat und was er befiehlt, dass wir oder geboten hat, dass wir feiern sollen. Und weil es so ist, wollen wir nichts anderes in unserem Leben feiern. Man geht so weit, dass man noch nicht mal Geburtstag feiert. Kein Weihnachten, kein Ostern, keine anderen Feiertagen. Und man konzentriert sich allein auf diese Feier, auf das Herrenmahl. Eine Feier, die für uns schon fast 2000 Jahre alt ist. Und wir merken die Bedeutung dieser Feier darin auch, dass alle vier Evangelien davon berichten und dem ganz große Bedeutung zusprechen. Nicht nur die Evangelien, sondern der Apostel Paulus auch in dem Brief an den Korinther erwähnt das. Und diese Stelle lesen wir ja die meiste Zeit, wenn wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Und man sagt, dass das die älteste Schrift ist, wo die Worte Jesu zitiert werden. Man sagt, dass der Korintherbrief sogar noch vor dem Markus-Evangelium, der jetzt als ältestes Evangelium gilt, geschrieben wurde. Und der Apostel Paulus sagt oder zitiert oder beschreibt diese Feier, indem er vorher ja sagt, dass das etwas ist, das er von dem Herrn persönlich empfangen hat. Der Herr selbst, Jesus, hat ihm das sozusagen offenbart, dass er das so niederschreibt. Und diesen Abschnitt möchte ich uns heute kurz lesen und einige Gedanken dazu weitergeben, die uns so in diese Feier zusammenführen sollen. Ich lese uns 1. Korinther, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 23 bis Vers 26. 1. Korinther 11, ab Vers 23. Denn ich, also Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Soweit der Text aus dem 1. Korintherbrief. Einige Beobachtungen aus diesem Text, was uns sicherlich sehr bekannt kommen wird. Als erstes, so wie wir Jesus kennen, greift er für seine Jünger und letztendlich für uns, die wir später auch leben, zwei Symbole heraus und verbindet diese zwei Symbole mit dem Abendmahl, mit der Feier. Und zwar Symbole, die uns sehr gut bekannt sind, vor allen Dingen damals den Leuten. Etwas, womit sie täglich zu tun hatten. Er nahm einmal das Brot und er nahm den Kelch. Und hier heißt es den Kelch, hier geht es darum, nicht nur den Kelch, sondern hier geht es mehr um den Inhalt, was in den Kelch war. Ich denke, wenn wir darüber reden, ich gehe mal heute hin und decke das mal etwas früher auf. Augen haben, worum es eigentlich geht. Er nahm das Brot und er nahm den Kelch, ein Gefäß, in dem ein Getränk drin war. Meist ein Getränk
aus Weintrauben gemacht. Und ich denke, das waren keine hellen Weintrauben, sondern dunkle Weintrauben. Es waren dunkles, meist Wein, das heißt rot, was, so wie in dem Text beschrieben wurde, an das Blut erinnern soll. Jesus nutzt also diese zwei Bilder. Er nimmt das Brot und dieses Brot war Brot. Es war nichts anderes. Es sollte auch nichts anderes sein als Brot. Brot sollte Brot repräsentieren und war eigentlich nur eine Veranschaulichung. Eine Veranschaulichung auf ihn selber. Denn er sagt, das ist mein Leib für euch gegeben. Er nahm dieses Brot, brach es und teilte das aus und sagte, das ist mein Leib, was für euch gegeben wurde. Ein Leib, was ein Sinnbild auf Jesus hin zeigen sollte, dass er letztendlich für die Jünger damals und für die Nachwelt sein Leib, sein ganzes Leben, im Brot steckt das Leben, ja, gibt, und indem er das bricht, zeigt es, dass es gebrochen wird. Dass es nicht so in einem Stück bleibt, er wird gebrochen. Und indem er es brechen, dann verteilt er das. Und von diesem Brot wird jeder etwas bekommen. Jeder wird etwas haben von diesem Leben, was Jesus letztendlich gebracht hat. Dies ist ein Bild für meinen Leib, der für euch gebrochen wird. Er benutzt hier ein Bild, so wie er das Feuer genutzt hat. Wenn Jesus darüber gesprochen hat und gesagt hat, ich bin die Tür, dann war das ein Symbol für eine Tür. Jeder wusste, wenn ich irgendwo hinkommen will, in einen Raum, in etwas Neues oder den Raum verlassen muss, muss ich durch die Tür gehen. Sagt ein Symbol dafür. Willst du das? Willst du in was Neues haben, musst du durch die Tür gehen. Wir sind gefangen in der Welt. Willst du frei werden, musst du durch eine Tür gehen. Ich bin die Tür. Dann sagt er, ich bin das Licht. Da ging es nicht darum, dass hier eine bestimmte Taschenlampe ist, ein bestimmtes Feuer. Nein, das Licht. Ich bin das Licht. Ich leuchte. Ich gehe voran. Er benutzt das Bild eines Hirten. Ja, sagt, ich bin ein Hirte, so wie ein Hirte auf die Schafe aufpasst. So bin ich auch ein Hirte. Ein Bild nutzt er, um etwas weiterzugeben. Und hier bedient sich Jesus auch mit einem Bild, indem er ein Brot nimmt und ihnen vermittelt, das Brot des Lebens bin ich und dieses Brot ist euch gegeben. Für jeden Einzelnen, indem es gebrochen wird, aufgeteilt wird und jeder darf davon nehmen und Leben haben. Als zweites nimmt er einen Kelch und dann sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und er sagt, der Inhalt des Kelches soll euch erinnern, dass mein Leben durch mein Kommen auf diese Welt stelle ich einen neuen Bund auf. Der alte Bund, worin war er gegründet? Der alte Bund wurde jährlich immer wieder wiederholt, in dem Menschen Blut von Tieren dargebracht haben. Der neue Bund ist durch den Tod Jesus ein für allemal eingesetzt. Es wird was Neues kommen. Etwas, was Gott gesagt hat, das kommen wird. Und der Prophet Jeremia beschreibt das. Und Jesus bestätigt das hier nochmal und sagt, dieser neue Bund, von dem die Propheten geredet haben, von dem Gott euch gesagt hat, diesen Bund schließe ich jetzt mit euch. Und den lesen wir. Ich will ein paar Worte lesen aus dem Jeremia. Kapitel 31, Vers 31 und dann 33 und 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihrem Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Das bekennt sich Gott mit diesem Bund. Es wird was Neues geben, ohne dass ihr etwas dafür vorher tun müsst. Das will ich tun. Und jetzt sagt Jesus, ich bin dieser neue Bund. Ich bring euch diesen neuen Bund. Durch mich werdet ihr dieses jetzt bekommen. Die Barmherzigkeit Gottes werdet ihr schmecken. Und durch meinen Blut, dem ich vergieße am Kreuz, wird dieser neue Bund bestätigt. Ein Bund wird immer dann geschlossen, wenn zwei Parteien da sind. Da ist einmal Gott und da sind wir Menschen. Und dieser Bund zwischen beiden, diesen Bund schließe ich jetzt, indem ich mein Blut vergieße. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt zum Tisch kommt und diesen Kelch nimmt und diesen Schluck davon, dann denkt daran, ich, der allmächtige Gott, habe einen Bund mit euch geschlossen. Ich will euch barmherzig sein. Ich will eure Sünden vergeben. Und mein Sohn Jesus Christus, der hat mit euch diesen Bund geschlossen. Diese zwei Bilder nutzt Jesus, damit wir zusammenkommen, um das Abendmahl feiern. Nicht nur die Jünger damals, sondern auch wir. Deine nächste Beobachtung in diesem Text. Wir lesen zweimal den gleichen Ausdruck in diesen Versen von 23 bis 26. Und zwar heißt das, tut das zu Vergebung, zu Heilung, zu Heiligung, zu Vergebung unserer Sünden. Tut das wozu? Zu meinem Gedächtnis. Ihr Lieben, das Abendmahl, das wir heute feiern, hat klare Anweisung. Ganz klare Anweisung. Wir sollen heute gedenken. Diese Mahlfeier hat eine Bedeutung. Und lasst uns da nicht viel mehr reinlegen als das, was Jesus selbst sagt. Wenn ihr das Mahl feiert, dann zu meinem Gedächtnis. Zweimal sagt er das. Ihr sollt an mich denken. Warum Gedächtnis? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum hat das so eine große Bedeutung? Ich persönlich muss darüber nicht sehr lange nachdenken. Warum? Weil ich mich kenne, ihr Lieben. Vielleicht geht es euch auch so. Ich bin so ein vergesslicher Mensch. Ich erlebe so viele Dinge, auch mit Gott und manchmal mit sonst auch im Leben. Und ich kann sein, dass ich die paar Tage später das nicht weiß. So ging es allen Menschen in der Bibel. Sie erlebten etwas mit Gott und ein bisschen später vergaßen sie das alles. Und das wusste Jesus. Er wusste, dass wir ihn ganz schnell vergessen werden. Und damit das nicht geschieht, hat er etwas eingesetzt, dass wir es immer wieder in Erinnerung rufen. Und die Frage, die sie uns stellt an dieser Stelle, was sollen wir in Erinnerung rufen? Woran sollen wir uns erinnern, wenn wir an den Tisch des Herrn heute gehen, wenn wir das Brot zu uns nehmen, wenn wir den Kelch nehmen und diesen Schluck dieses Getränks zu uns nehmen? Woran sollen wir uns erinnern? Sollen wir uns erinnern daran, dass Jesus ein wunderbarer Mensch war? Dass er sündlos war, dass er große Macht hatte, dass er Kranke geheilt hat, Besessene frei gemacht hat, dass er Hungrige gespeist hat, dass er Traurige froh gemacht hat. Soll das uns in Erinnerung gerufen werden, wenn wir das zu uns nehmen? Oder wollte der Herr etwas anderes? Und dazu lesen wir, da sagt uns der Vers 26 sehr deutlich, woran wir uns erinnern sollen. Wenn wir, ihr Lieben, heute das Brot miteinander brechen und den Kelch nehmen und den Schluck von diesem Getränk nehmen, dann sagt der Herr Folgendes in Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, tut ihr Folgendes. Ihr verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr Lieben, wir gedenken und verkündigen eine ganz besondere Sache. Jedes Mal, wenn wir das tun, wir verkündigen den Tod des Herrn. Vielleicht fragt man sich an dieser Stelle, kann man sich nicht an andere Dinge, sind da nicht viel wichtigere Dinge? Und wir wollen das manchmal auch bei so einem Mahl andere Dinge erwähnen, die so wichtig sind in unserem Leben mit Gott. Lasst uns da viel fröhlicher sein und das vielleicht so bekunden mit viel Freude und viel mehr Freudelieder singen. An dieser Stelle, liebe Sänger, ich danke euch für die Lieder, die ihr gesungen habt, denn genau das habt ihr heute besungen in euren Liedern. Ihr habt in den Liedern was verkündigt? Den Tod des Herrn. Warum ist es so wichtig, den Tod des Herrn zu gedenken an seinem Tisch? Ich denke, das liegt daran, weil der Tod, sein Tod, alle andere Tode sozusagen sich unterscheidet von allen anderen auf dieser Welt, von Menschen, die bis vor ihm gelebt haben und nach ihm gelebt haben. Worin unterscheidet sich denn der Tod des Herrn von allen anderen? Nun, in zwei Dingen möchte ich ganz kurz erwähnen, und die sollen uns heute zum Tisch des Herrn nochmal führen und in Erinnerung gerufen werden. Erstens, Jesus starb, um den Heilsplan Gottes zu erfüllen. Jesus starb nicht, weil er einfach alt und krank geworden ist oder er lebensmüde geworden war. Nein, Jesus starb, weil es im Heilsplan Gottes war. Deswegen ist er auf diese Welt gekommen als der Sohn Gottes und wurde Mensch, um zu sterben, weil es keinen anderen Weg gab, damit der Mensch und Gott und Mensch wieder in eine heile Beziehung kommen. Es gab keinen anderen Weg, als der Gott Vater und der Gott Sohn gemeinsam in der Herrlichkeit waren und das Ganze sich angeschaut haben, wie die Menschen leben und wie das Ganze vorangeht und wie, dass sie sich immer weiter von ihm entfernen, war das bewusst, es wird keinen anderen Weg geben, um das Ganze zu versöhnen, Gott den Vater mit uns zu versöhnen. Und dann wusste Jesus, es gibt nur einen Weg, in dem ich auf diese Welt gehe und dort sterbe. Bewusst zu sagen, ich gehe hin, um zu sterben. Es war in den Heilsplan Gottes fest. Das unterscheidet, ihr Lieben, den Tod Jesu von allen unseren Sterben. Verstehen wir, das ist die Entscheidende an diesem Jesus, dass er nicht nur gestorben ist, sondern dass er für dich und mich in den Tod gegangen ist, sich bewusst entschieden hat für diesen Weg. Und deswegen, das sollen wir gedenken, das soll uns bewusst werden. Der Tod Jesu war von ihm gewollt. Er wollte diesen Weg. Und warum? Wegen meiner und deiner Schuld, mein lieber Freund. Und das Zweite, was deutlich wird, mit dem Tod geschah etwas Besonderes. Mit dem Tod Jesu hat er den eigentlichen Tod besiegt. So sagt uns sein Wort. Und wenn wir 1. Korinther weiterlesen, finden wir, 1. Korinther 15, 54 und 55, da heißt es, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn der Tod ist besiegt durch Jesus Christus. Wie hat er den besiegt? Indem er wieder auferstanden ist. Indem er nicht im Tod geblieben ist, sondern er ist auferstanden. Für uns so einfache vielleicht und so elementare Dinge. Und das heißt, das weiß ich doch. Genau. Und weil es so ist, ist es wichtig für uns, das immer wieder in Erinnerung zu holen, zu rufen. Und das hat Jesus doch schon seinen Jüngern gesagt. Ja? Wir lesen das in Matthäus 16, 21 so deutlich. Und da heißt das, Matthäus 16, Vers 21, das lese ich uns kurz nochmal vor. Matthäus 16, Vers 21, und da heißt das, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse vor den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen wird. Das hat er denn gesagt und vorbereitet. Mein Tod wird anders sein. Ich werde sterben, aber ich werde auferstehen. Und durch die Auferstehung besiege ich den eigentlichen Tod. Und das ist doch das, ihr Lieben, was uns doch Hoffnung bringt, was uns durch den Tag bringt, was uns unterscheidet von all den anderen Religionen und von all den anderen Glaubensrichtungen. Unser Herr ist nicht tot, sondern er lebt. Und als Abschluss, bevor wir dann zusammen beten, möchte ich uns 1. Korinther 15, 20 bis 26 lesen, wo das so deutlich wird, warum es so wichtig ist, dieser Gedanke, dass der Tod besiegt ist. Wir lesen 1. Korinther 15 ab Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ihr Lieben, deswegen feiern wir immer wieder das Abendmahl. Und deswegen verkündigen wir immer wieder seinen Tod, weil in seinem Tod das Leben ist. Ihr Lieben, und wenn du heute hier bist und vielleicht noch nicht gläubig bist, dann soll diese Botschaft heute an dich deutlich werden. Wenn wir heute das Brot hier brechen werden und dann den Kelch zu uns nehmen, dann verkündigen wir damit, ihr Lieben, unseren Herrn, dass dieser Herr auf diese Welt gekommen ist, gebrochen wurde, sein Leben gegeben hat, gestorben ist für jeden Einzelnen von uns Menschen. Und das wollen wir immer wieder tun und mit Freude verkündigen und dieses Mal mit Freude gemeinsam genießen. Und wenn du hier bist und du merkst, ich habe keinen Zugang dazu, Jesus ist noch nicht dieser Herr für mich und dieser Erlöser, dann soll auch diese Feier heute eine Einladung für dich sein, eine Einladung zum Leben, zu diesem Herrn zu kommen, sich an ihn zu wenden und die Vergebung der Sünden zu bekommen. Wie? Indem ich meinen Mund öffne, ihm das bekenne, mit ihm rede, zu ihm bete und dann dieses Leben bekomme. Das, was wir, die wir das heute zu uns nehmen werden, alle schon erlebt haben. Möge der Herr uns bei dieser Feier segnen. Wir wollen die Möglichkeit geben, gemeinsam zu beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser lieber Vater im Himmel, so stehen wir vor deinem heiligen Angesicht und wollen dir bekennen, dass du der Herrscher bist, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und wir wollen dich loben und dich preisen und für deine unaussprechliche Liebe Danke sagen. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist mit uns, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Welt und Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, dein Leben zu lassen, zu sterben, damit wir leben dürfen. Danke dir für diesen Bund, den du geschlossen hast zwischen Menschen und unseren himmlischen Vater, danke, dass du dein Leben gelassen hast und dass du jetzt die Tür bist, Herr, durch die wir gehen dürfen, dass du unser Brot bist, Herr, dass wir davon schmecken und Leben bekommen. Vielen Dank dafür von ganzem Herzen. Herr, danke dir, dass wir jetzt praktisch an deinen Tisch gehen dürfen, das Mahl miteinander feiern und deiner, unser lieber Vater, gedenken dürfen. Amen.